Also jemand, der gut leisten möchte, der ein schönes Leben sich selbst gestalten möchte, freudvoll ist, empathievoll ist, gute Entscheidungen für sich treffen, muss schlafen. Ohne Schlaf kein Wachsein, ist ein schönes Sprichwort.
Gemeinsam
Zukunft
gestalten.
Der ÖA-Podcast mit Gastgeberin Daniela Lucia Bichl. Herzlich willkommen, liebe HörerInnen, zu unserer Episode 37 mit dem Thema Gesunder Schlaf als Superpower, die Basis für eine starke Gesellschaft. Wir leben in einer Zeit, in der ständige Erreichbarkeit, Beschleunigung, auch digitaler Optimierungsdruck auch unseren Alltag immer mehr bestimmen. Und da stellen wir uns die Frage, was ist eigentlich die Quelle unserer Kraft und was ist das Fundament, auf dem wir die Zukunft bauen können und wollen und wie wir gemeinsam Zukunft gestalten wollen. Und darüber sprechen wir heute, über gesunden Schlaf als Superpower. Und wir wollen heute der Frage nachgehen, wie können wir in einer Welt, die niemals schläft, auch unsere Regeneration wieder zurückgewinnen? Denn mir scheint es so, und vielleicht geht es euch auch so, dass wir in einer Zeit leben, in der Erschöpfung fast schon als Statussymbol gilt. Ich freue mich sehr über die kommende Stunde, dass ich über das alles sprechen darf mit zwei Frauen, denen das Wohlbefinden von uns allen sehr am Herzen liegt. Herzlich willkommen, liebe Melanie Pesendorfer, Gesundheitsexpertin, zertifizierte Schlafcoachin und ich würde sagen Verfechterin einer gesunden Lebensführung.
Hallo, guten Morgen.
Und mit Monika, unserer Geschäftsführerin, die, ja, ich würde sagen, auch schon seit Jahren zeigt, dass wertebasierte Führung auch bedeutet, die Gesundheit von uns allen im Blick zu halten. Hallo, liebe Monika und guten Morgen.
Hallo, liebe Dani, guten Morgen und danke fürs Thema.
Ja, danke fürs Thema, kann ich gleich zurückspielen. Es ist ein paar Tage her, dass unser diesjähriger Leadership Summit stattgefunden hat. Da kommen jährlich rund 80 Führungskräfte zusammen. Und dieses Jahr hatten wir das Thema gut schlafen, gesund führen, klar denken. Und die liebe Melanie Pesendorfer hat uns da sehr inspirierende Keynotes, durften wir da lauschen vor Ort. Wir werden nachher noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Aber mal als Einstieg, wie habt ihr heute geschlafen?
Ja, ich kann sagen, ausgezeichnet. Ich schlafe seit ein paar Wochen wieder oder eigentlich schon seit 3 Monaten wieder sehr, sehr gut. Außer es ist Vollmond, auf den reagiere ich sehr stark. Und zwar deswegen gut geschlafen, weil Stress von mir abgefallen ist. Ein intensiver, ein Stress, der nachgewirkt hat in den letzten Monaten. Und nachdem die Themen gelöst sind, ist der Stress schon langsam weggebröckelt und kleiner geworden. Also ich habe sehr gut geschlafen heute.
Mhm, schön.
Ich habe auch sehr gut geschlafen. Sonntag auf Montag ist so mein super Sleep Day.
Genau. Freust du dich schon wieder auf die neue Woche?
Genau, genau.
Ja, dann steigen wir mal ins Thema ein. Ich habe es schon eingangs gesagt, wir leben in einer Leistungsgesellschaft, in der wenig Schlaf, es wird auch oft mit harter Arbeit und mit Erfolg gleichgesetzt. Und wer viel schläft oder vielleicht auch sogar darüber spricht, der gilt dann vielleicht doch oft mal als träge oder faul. So vielleicht sogar. Melanie, du plädierst genau für das Gegenteil. Schlaf als Superpower und mehr Fokus auf den Schlaf. Ist das Umdenken weg von einer, sag mal, Burnout-Kultur hin zu einer Regenerationskultur, ist das auch eine notwendige Voraussetzung, damit wir als Gesellschaft langfristig gesund bleiben?
Ja, auf jeden Fall. Also jemand, der gut leisten möchte, der ein schönes Leben sich selbst gestalten möchte, freudvoll ist, empathievoll ist, gute Entscheidungen für sich treffen, muss schlafen. Ohne Schlaf kein Wachsein, ist ein schönes Sprichwort. Und von dem her, das, was wir uns oft verlernen, ist ein gewisser Lebensstil, der uns ausbrennt, Burnout, der uns auch natürlich in einer Daueranspannung durch Social Media, durch quasi sensorischen Stress, durch Herausforderungen, die wir in den letzten Jahren alle von der Geschäftsführerin bis hin zum Arbeitslosen, der mit Unterforderungen beschäftigt war, alle Menschen betroffen hat und uns ganz viel an Schlafqualität gekostet hat. Und ja, mein Job ist es, hier ins Bewusstsein zu rufen, dass auch ein Nichtstun extrem viel mit Produktivität zu tun hat. Und dass wir uns gar nicht mehr so sehr das schlechte Schlafen ist deshalb entstanden, weil wir unser Nervensystem, unser Dasein übers Tun definieren wollen. Und je mehr wir tun, je mehr wir erreichbar sind, wir haben es ja gesehen, wie die Handys auf den Markt kommen oder die Autotelefone kommen sind, wie wichtig es war, wie wichtig der Mensch war mit einem Autotelefon. Also es war ein Statussymbol und dieses Statussymbol dürfen wir jetzt ein bisschen umkehren, indem wir sagen, Handy, wer ein Handy nutzt, verlernt, nichts zu tun. Und wenn man es verlernt, nichts zu tun, wird die Schlafqualität darunter leiden.
Ich glaube, da viele von uns werden sich da wiedererkennen. Auch das Nichtstun, der deutsche Farniente, hast du auch beim Leadership Summit erwähnt, Melanie, das auch wieder mehr zu, ja, sich zu Herzen zu nehmen. Wie ich erwähnt habe, du warst bei unserem Leadership Summit vor einigen Tagen und du hast das zu einem großen Thema gemacht, auch die eigene Regeneration. Und ich habe mich ein bisschen umgehört in den Pausen bei unseren Führungskräften, welche Bedeutung oder woran sie oder ihre Teams merken, wenn sie gut regeneriert sind oder auf der anderen Seite auch, wenn die Regeneration fehlt. Und da würde ich gern mit euch und unseren HörerInnen mal reinhören.
Wenn ich frisch aus dem Urlaub zurückkomme und ganz erholt mich fühle, eine schöne private Zeit hatte, dann merke ich, dass ich viel entspannter bin und dass das auch ausstrahlt auf meine Umgebung, dass vielleicht mehr Lächeln zurückkommt und diese Entspannung auch sich weiterträgt. Und umgekehrt gibt es auch Situationen, wo viele dichte Termine sind, enge Fristen. Und da gelingt es mir dann nicht so leicht, entspannt zu sein, weil ich selbst in Sorge bin, dass etwas passieren könnte, Schaden entstehen könnte, weil sich die Dinge nicht ausgehen. So gibt es manchmal ein Auf und ein Ab, wie das heute ist im Leben.
In erster Linie anhand von Entscheidungen, dass die dann nicht so gut durchdacht sind, sondern eher ad hoc getroffen wurden und im Nachhinein denkt man sich, vielleicht hätte es anders besser funktioniert. Und man merkt auch, dass das Team ein bisschen unausgeglichener ist, weil sie es einfach spüren, die Energie ist einfach eine andere im Office.
Komischerweise, also ich fühle mich immer größer, wenn ich gut drauf bin und mich gesund fühle. Momentan bin ich auch ganz gut erholt und fühle mich auch ganz groß. Und diese Größe, die setzt sich vielleicht ein bisschen auch fort dann in meiner Tätigkeit, weil man so ein bisschen mehr den Überblick hat, ein bisschen mehr Weitblick. Und Humor ist ein ganz gutes Werkzeug, also der kommt dann automatisch, wenn man sich wohl und entspannt fühlt. Genau, und das pflanzt sich natürlich dann fort auf die Teamführung, auf das Umfeld und dass man auch viel schneller und eleganter oder flexibler dann auf Problemstellungen eingehen kann und die mit Leichtigkeit dann meistert.
Ich möchte einen Satz aufgreifen. Man fühlt sich größer, hat dadurch mehr Weitblick auch und mehr Überblick. Das fand ich sehr spannend. Wie geht es euch dabei, wenn ihr dem lauscht, wenn ihr dem zuhört? Monika, dir als unsere Chefin oder wenn du da unseren Führungskräften dazuhörst.
Ja, mich hat das jetzt sehr gecatcht, das Thema Humor. Das habe ich so noch nicht gesehen, aber es ist eigentlich ein sehr logischer Zusammenhang, dass wenn man ausgeschlafen ist, ist man relaxed, kommt mehr Kreativität natürlich, kommt auch mehr Humor. Und ich bin eine, die wahnsinnig gerne lacht und das auch genießt zu lachen. Und insofern ja, mag ich noch mehr und tiefer und genüsslicher schlafen. Aber das zum Thema zu machen, war, glaube ich, also bei unserem Leadership Summit, aber jetzt auch im Rahmen unserer Gesundheitsfürsorge oder Vorsorge, die wir innerbetrieblich machen wollen, war das, glaube ich, eine richtige Entscheidung. Und wir werden sehen, welche Schritte wir in unterschiedlichen Bereichen hier noch gemeinsam mit der Melanie hoffentlich gehen dürfen, weil das Feedback, also die Resonanz auf ihre Vorträge war für mich wunderschön zu erleben und habe selten so einen Vortrag gehört und gesehen, der so in Resonanz mit den Zuhörerinnen gegangen ist. Also gute Entscheidung, das Thema Schlaf zum Thema zu machen. Ja.
Gute Entscheidung und habe auch sehr geschätzt, vor Ort war das auch spürbar. Ich glaube, es kommt auch in den Wortmeldungen rüber, wie ehrlich wir auch als Führungskräfte in uns hineingehört haben, in uns hineingeschaut haben, durch diese Einladung auch das zum Thema zu machen und uns auch selber zu fragen, welchen Impact das Ganze dann tatsächlich auf unsere Führungsqualität hat. Melanie, du hast schon sehr viele Vorträge und Coachings natürlich in die Richtung gemacht, aber wie geht es dir, wenn du da jetzt diese Wortmeldungen hörst oder diese Erfahrungen, die sehr persönlichen Einblicke auch?
Also es war mal natürlich auch für mich ein toller Leadership Summit. Man hat die Offenheit und die Neugier, nicht nur mir gegenüber, sondern vor allem auch dann dem Thema Schlaf gegenüber, richtig, richtig spürt, so wie wir es auch in den Wortmeldungen jetzt gehört haben. Und weil Schlaf natürlich ein Thema ist, ein sehr persönliches, ein sehr privates oft, aber es beeinflusst einfach die Arbeitsleistung. Und wie wir im Vortrag gehört haben, es kostet auch Unternehmen mittlerweile dieser schlechte Schlaf enorm viel an Kosten. Müde Mitarbeiter verursachen häufigere Fehlentscheidungen, der Kreativitätsverlust, ja, die wenn ich mich nicht wohlfühle, wenn ich unausgeschlafen bin, weniger lache, kommt das Gemeinschaftsgefüge zu kurz im Team. Und was lässt uns am meisten schlecht schlafen, wenn wir irgendwie im Team oder im Job schlechte Stimmung haben? Wenn wir angespannt sind, wenn wir nicht gern in die Arbeit gehen. Und das heißt, es ist dann meistens ein Teufelskreislauf. Und das, was uns Schlaf halt lernt, ist nicht nur eine gute Beziehung zu uns zu haben, sondern vor allem auch, wie wertvoll und wie wichtig es ist, dass wir mit uns gut und fein sind. Und dass wir bei uns bleiben. Alfred Adler sagt das, ist ein Verfechter der Aufgabentrennung. Und ich glaube, dass gerade bei der ÖAB, bei so einem sozialen Unternehmen, es enorm wichtig ist, bei sich zu bleiben. Je mehr ich eben in den anderen hineinschauen möchte, den anderen abholen möchte, dem anderen seine Aufgaben abnehmen möchte, desto schlechter werde ich schlafen. Und deshalb vielleicht ist es auch hier so tolle, haben sich diese Leaderships so angesprochen gefühlt, weil das automatisch ein empathievoller Mensch immer macht. Er möchte gern die Aufgaben vom anderen übernehmen.
Da drängt sich mir die Frage auf, liebe Melanie, wieso schlafen wir schlecht, wenn wir Aufgaben anderer übernehmen? Kannst du das ein bisschen erklären? Mhm. Was macht das mit uns?
Es macht uns ohnmächtig, hilflos. Mhm. Weil wir den anderen verstehen wollen, warum tut der das selber nicht? Wieso muss ich das schon wieder erledigen? Jetzt muss ich anders denken. Und man versucht quasi dann, sein Unterbewusstsein, seine Gründe, seine Motivation, sein Warum, Wozu, Wieso zu verstehen. Okay. Und das gelingt uns niemals. Wir können von jemand anderen niemals seine Bedürfnisse, seine Werte, warum der das tut. Also ein schönes Beispiel, Corona. Haben sich Familien entzweit, Büros, Streitigkeiten, schlaflose Nächte. Warum lässt sich jemand impfen oder warum lässt sich jemand nicht impfen? Impfthema jetzt. Das ist so ein schönes Warum, Wozu, Wieso. Und diese unterbewussten Triebe, die jeder hat, kann man nur von sich selbst verstehen. Und wenn wir es aber jetzt im Schlaf oder am Abend uns angehen und Aufgaben von anderen übernehmen wollen oder uns, es ist ja auch ein bisschen, wir wollen uns wichtig fühlen, wir sind dann okay, wenn wir das jetzt sorgfältig und gut und genau tun am nächsten Tag. Aber im Endeffekt führt es uns nicht in eine, zu uns und in ein Genugsein und in ein Sein, dass wir so sind, dass es total okay ist, sondern in einen Druck, in eine Ohnmacht, in ein Hilflosigkeitsgefühl, in eine Anspannung, in eine Sorge, in eine Angst. Und das ist alles, was uns wach hält. Und deshalb ist es in Alfred Adler die Aufgabentrennung extrem wichtig, auch für guten Schlaf zu machen. Und das mache ich dann auch in meinen Coachings, dass wir einfach schauen, was ist meine Aufgabe in meinem Leben oder in meinem Job oder in meiner Funktion. Wir haben ja viele Funktionen, Funktion der Mama, Funktion im Job, Funktion der Schwester, der Tochter, was auch immer. Wo ist mein Handlungsfeld? Wenn wir mit Dirty Dancing reden, was ist mein Tanzbereich und was ist sein Tanzbereich? Wenn ich in den Tanzbereich vom anderen gehe, wie bei Dirty Dancing, treten wir uns auf die Füße.
Hat Patrick Swayze
recht gehabt. Sagst du damit doch gerade, dass wir uns klar darüber werden dürfen, wofür bin ich zuständig, wofür bin ich nicht zuständig? Also hier auch anzuschauen, wo ist mir mein eigenes Ego im Weg oder triggert oder treibt mich, so müsste man sagen, treibt mich, Dinge zu tun, die vielleicht nicht in meinem Tanzbereich, um jetzt mit deinen Worten zu sprechen, liegen, und oder vielleicht mein Helfersyndrom oder unser, vielleicht nicht mein, sondern unser Pflichtgefühl. Und wo ist die Grenze, dass man sagt, für das bin ich nicht zuständig, ich bin nicht dafür zuständig, dass jemand anderer gut schläft, ich bin für meinen eigenen Schlaf zuständig. Ich bin aber vielleicht für Klarheit von Prozessen zuständig im Arbeitsplatz oder für andere Dinge und vielleicht dafür für andere Dinge wieder nicht. Und wie kriegt man, also erste Frage, ist das so, zweite Frage, wie kriegt man das auseinander?
Okay, gibt's eine schöne Frage. nicht nach dem Warum fragen, sondern nach dem Wozu. Die meisten liegen im Bett. Warum passiert mir das? Warum ist das heute schon wieder so schiefgegangen? Warum, warum, warum? Ne? Sigmund Freud, einer der Begründer der Individualtherapie wie Adler, hat ganz viel in der Vergangenheit gefragt. Warum passiert mir das? Ja? Aus Grund des Traumas, aus Grund der Erfahrung, aus Grund des, so. Das macht aber meine Klienten nur noch schlafloser, weil sie sich noch mehr mit dem Negativen auseinandersetzen. Deshalb die Wozu-Frage. Jeder Mensch, also das ist jetzt die Theorie und das mache ich ganz viel auch in meinen Einzelsettings, ist die Frage, jeder Mensch zwischen 10 und 12 Jahren entwickelt einen Lebensstil. Dieser Lebensstil, wir Menschen ticken sehr einfach und auch beim Schlafen gehen sehr einfach. Jeder Mensch will eigentlich am liebsten alleine sein, ohne Menschen. Nur das geht nicht. Wir haben uns im Laufe der Evolution miteinander auseinandersetzen müssen, dass wir eine Gruppe brauchen, um zu überleben. Und diese Gruppe, um in dieser Gruppe auch einen Platz zu haben, prägt sich zwischen 10 und 12 Jahren. Das ist meistens so dieses Alter, wo Kinder flügge werden, wenn sie Schulwechsel machen. Und da prägt sich's, okay, jetzt schaut sich dieses 10-, 12-jährige junge Mädchen oder dieser junge Mann um, wie kriege ich jetzt meinen Platz in der Gesellschaft? Wie sichere ich mir in der Zukunft, in meinem Leben, meine Daseinsberechtigung? Mein Wozu. Und das ist bei jedem unterschiedlich. Und das merken wir eben in der Wahl des Partners, in der Wahl des Berufes ganz deutlich. Menschen, die jetzt, ich rede jetzt nur über mich, weil über andere ist es nicht so lustig. Also das heißt, wenn jetzt mein Daseinsberechtigung, mein Platz zwischen 10 und 12 Jahren hergeht, habe ich meinen Stellenwert gefunden, indem ich bedeutsam durch Leistung viel in meiner Familie, damals haben meine älteren Brüder alle Haus gebaut, da habe ich mitgeholfen und da war ich mit 10 und 12 Jahren die super brave Melanie, die da ganz viel geleistet hat und schon wie ein Arbeiter, der richtig wertvoll am Bau war und mit die Ziegeln geschleppt hat. Und da habe ich Anerkennung gekriegt, da habe ich meinen Stellenwert. Das heißt, ich war bedeutsam und Anerkennung. Menschen, die bedeutsam und so einen Lebensstil haben wie ich, werden immer im sozialen Berufen tätig sein. Die werden Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwester, Pflegerinnen, suchen sich etwas, wo sie diesen Lebensstil, ihr Wozu, sie ihren Platz haben im Leben, leben können. Jemand, der jetzt zum Beispiel sehr nach Kontrolle oder zurücknehmend ist, hat andere Erfahrungen gemacht in dem Alter. Und dieser Lebensstil kann dann oft, oder meistens wird er immer dann getriggert und erschöpft sich irgendwann im Laufe des Lebens. Meistens so zwischen 35 und 45. Und dann beginnen die Schlafprobleme. Und wenn ich jetzt im Bett liege und immer nur über die anderen nachdenke, über meinen Chef, Chefin, über Jugendliche, warum das nicht gegangen ist, dann und dann nehme ich jetzt Frage, wozu mache ich das? Ego-Thema, um meinen Lebensstil zu befriedigen? Na, ich darf ja auch gut genug sein, ohne diesen durch Leistung mich definieren zu müssen, durch eine bedeutsame Rolle definieren zu müssen. Und wenn ich das einmal erkannt habe, dass ich auch im Nichtstun, im Schlaf, gut genug bin, dann darf ich in den Schlaf übergehen. Ich kann, wenn ich mich in einem Widerstand befinde, ich bin nicht gut genug, ich muss noch mehr leisten, ich muss jetzt schlafen, weil ich muss morgen ja performen, ich habe morgen ja das und das noch zu erledigen, dann wird das immer größer, größer, größer und die erlauben mir nimmer ins Sein zu kommen. Und der Lebensstil oder das, was wir haben, einfach einen schönen Perspektivenwechsel im Schlafcoaching, weil wir uns auch im Sein, im Nichtstun, beim Einschlafen mit uns richtig wohlfühlen dürfen. Und genug füllen dürfen. Morgen ist morgen. Morgen haben wir wieder Leistung. Oder morgen haben wir wieder unseren Ego-Trip. Aber jetzt dürfen wir, wozu dient es mir, dass ich jetzt den Gedanken habe? Mein Lebensstil zu nähern, will ich das jetzt? Na oder ja? Und das sind dann so diese kleinen, wenn man das einmal miteinander erarbeitet in einem Schlafcoaching, ist natürlich jetzt ein langer Prozess oder sagen wir von ein paar Stunden. Aber wenn jeder von uns seinen eigenen Lebensstil erkennen darf, und sein, wozu er im Leben so getriggert wird oder so sich am Abend, in der Nacht mit Gedanken sich immer wieder auseinandersetzt, dann lernt er sich selbst kennen und das macht dich total ruhig. Weil du kannst dann ja die Welt eh nicht ändern oder die anderen, aber du kannst du sein. Und dann fühlst du dich auch viel stärker mit allen verbunden, weil du deine Rolle wahrnimmst und nicht mehr die Rollen der anderen versuchst zu befriedigen. Und das meine ich mit Aufgabentrennung. Wenn ich als Mama zum Beispiel, es gibt ja nichts Schlimmeres als Eltern, die die Aufgaben von Kindern übernehmen.
Ja? Das ist aber immer mehr passiert, also gefühlt genau. Zumindest.
Ja. Genau. Mhm. Also das ist gefühlt, und im Endeffekt, wozu tun das die Eltern? Nicht, weil sie schlechte Eltern sind, sondern weil sie gute Eltern sein wollen. Aber ihr Ziel ist es, selbstständige Wesen zu kriegen oder zu machen. Dass Kinder irgendwann mit der Note, mit der sie heimkommen, irgendwann dann einen guten Job oder ihren Weg halt gehen dürfen. Wenn aber die Eltern dahinter sind, du darfst aber die Schule nicht machen, weil das, oder eine Lehre nicht machen, weil das ist nicht gegen das Ansehen der Familie, dann ist das ein Ego-Thema von der Mutter oder vom Vater und nicht das Kindes.
Mir ist ein Satz hängen geblieben in unserem Vorgespräch, jetzt auch vor dem Leadership Summit durften wir uns ja schon austauschen. Da hast du auch gesagt, dass die Zeit vor dem Einschlafen, wo man mit sich selber ist, auch der ehrlichste Moment vielleicht des Tages ist. Mhm. Da dann für mich, das fügt sich jetzt gut mit dem, was du auch jetzt gesagt hast, mit der Selbstakzeptanz und auch die Klarheit, welche Rolle oder welches Why ich habe. Weil wenn das im Klaren ist oder im Reinen ist, dann kann ich ja auch loslassen, denke ich, und gut ganz einschlafen.
Genau. Ja, genau. Und das ist, wie gesagt, der ehrlichste. Und viele Frauen, aber natürlich auch Männer, haben einen Lebensstil, dass sie sich ganz klar über Leistung definieren wollen. Nicht bewusst, unbewusst, sondern wenn ich viel leiste, bin ich okay im Leben. Dann habe ich meinen Platz in der Gesellschaft, dann werde ich akzeptiert. Wenn ich ganz viele Verantwortungen über mich, an mich ran, Mütter ganz stark, dann bin ich okay. Na, die Mama ist auch okay, wenn sie einmal krank ist und nichts macht. Und sie muss aber nicht krank werden und nicht Schlafprobleme haben, um in Ordnung zu sein. Nur sich selbst das einzugestehen, dass nicht die Leistung mein Wert ist, sondern ich selbst, das ist ein Prozess und den zeigt oft natürlich eine Schlafproblematik auf. Also immer wieder, wenn ich eben diesen Moment, so wie du es jetzt so schön, diesen Moment des Seins, wo du mit dir im Reinen sein darfst, nicht im Reinen bist, sondern weiter im Druck bist, weiter in der Perfektionismus bist, weiter im Leisten bist, dann wird es dir nicht gelingen, Kontrolle abgeben. Dann gelingt das Einschlafen nicht.
Melanie, kannst du vielleicht einen knappen, aber doch guten Abriss machen? Was sind überhaupt Schlafstörungen, also Einschlafstörungen, Durchschlafstörungen? Und vielleicht auch einen kurzen Abriss über die, weil das fand ich sehr spannend, auch bei deinem Vortrag über die Schlaftypen, die unterschiedlichen Schlaftypen, die es gibt.
Genau, also die Ursachen, die Symptomebene ist eben dieses Nicht-Einschlafen-Können, Nicht-Durchschlafen-Können oder einfach nicht ausgeschlafen zu sein, also trotz Schlafe sich erschöpft zu fühlen. Und dann muss man auf der Symptomebene einmal kurz ein Abklärungsgespräch führen, eben kann es hormonelle Gründe mit haben. Sehr häufig ändert sich dann die Haltung. Und das ist ein wichtiger Faktor für gute Schlafqualität, ist deine subjektive Schlafqualitätswahrnehmung. Das heißt, wie du über deinen Schlaf denkst. Und das ist schon ganz, ganz wesentlich und meistens der Gamechanger. Wenn ich aufgrund von Schlafwissen plötzlich Sicherheit kriege, ah, und schon entspannt es mich. Und das ist eben bei der klassischen Insomnie, da gibt es aber dann eben auch noch ganz viele andere, wie die Schlafaussetzer, die Atemaussetzer, die Schlafapnoe, die oft sehr lange unbemerkt bleibt. Es gibt Zähneknirschen, es gibt Schlafwandeln, es gibt Restless-Leg-Syndrom. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Schlafstörungen, die hier immer wichtiger mal kurz abgeklärt werden sollten. Das ist sehr individuell. Und dann müssen wir schauen, okay, warum kann der zum Beispiel, wenn er sagt, er kann super einschlafen, aber er schläft, wacht dann immer um 2, 3 auf oder sehr häufig und braucht dann oft Stunden oder vielleicht gar nicht mehr, dass er einschlafen kann. Was hält ihn da wach? Und da kann man auch ganz viel mit Schlafwissensvermittlung, mit Erlernen von eigener Ruhekompetenz, durchs Schlafcoaching ganz viel wieder gut machen innerhalb kurzer Zeit. Und wichtig ist natürlich auch bei der Schlafwissensvermittlung, ist einmal zu schauen, welcher Schlaftyp bist du.
Genau.
Weil viele meiner Klienten leben in einer Art Dauer-Jetlag. Sie fühlen sich immer geredet, immer unausgeschlafen, wissen eigentlich nie, wie sich's anfühlt, einmal richtig kurz geschlafen zu haben. Ja, nicht einmal im Urlaub oft. Und da hilft dann oft eben ein Schlaffragebogen, also ein Chronotyp-Test, wo wir dann einmal schauen, wie tickt denn überhaupt eine innere Uhr? Welche hormonellen Prozesse finden wann bei dir statt? Wann bist du hungrig? Wann wirst du müde? Wann bist du kognitiv leistungsfähig? Ist das um 10 am Vormittag oder um 14, 15 Uhr am Nachmittag? Weil da sagt man ganz viel aus, wie derjenige auch wann der schlafen sollte, wann er einen qualitativ hochwertigen Schlaf hat. Und wenn ich zum Beispiel jetzt einen Spättyp habe, also ja, beim eindeutigen Abendtyp oder moderater Abendtyp kommt raus, das heißt, er hätte eine biologische gute Schlafenszeit, wann sein Schlaf auch von guter Qualität ist, erst nach Mitternacht. Und wenn ich jetzt aber anhand von einem Schlaftagebuch, das kriegen auch von mir die Klientinnen, da sehe ich dann nach 1, 2 Wochen, wann geht denn der, wie regelmäßig geht denn der zur selben Zeit schlafen? Wie müde ist der am Abend? Wie erholt fühlt er sich am Abend? Also ist das so schulnotenmäßig dann zum Ausfallen? Und einfach subjektiv, wie ich ihn finde. Nicht, was meine Uhr sagt, sondern wirklich, wie derjenige seine Schlafqualität oder Wachqualität empfindet. Und dann sehe ich relativ rasch raus, wenn der sagt, ich bin immer erschöpft, ich fühle mich nie erholt, vor allem nicht, wenn ich in der Früh dann aufstehe. Und ich sehe, das ist ein Abendtyp am Chronotyp-Test und der zwingt sich um 11 zum Einschlafen, schläft aber immer erst zwischen 1 und 2, braucht 2 Stunden zum Einschlafen und in der Früh um 7 immer Katastrophe. Dann kann der auch untertags nicht wirklich von Leist, also kann einen Tag super durchstehen, aber er kann ihn nicht wirklich genießen. Er lebt wie in einer Art ständig in einem Jetlag. Genau. Und dann kann man sagen, okay, geh lieber um 1, 2 schlafen. Ja. Wenn geht, ein bisschen später in die Arbeit. Wenn nicht, dann schauen wir, wie wir vielleicht das ein bisschen anders verteilen, deine Schlafqualität oder deine Schlafenszeiten. Und dann kann man auch, was Essen, Bewegung, Leistung angeht, vielleicht auch da noch ein bisschen optimieren. Damit derjenige einfach das Gefühl auch kriegt, erholter zu sein. Und meistens ist es wieder Selbstermächtigung. Er gibt auch, ich kann was tun, ich bin da nicht ausgeliefert, das ist kein Normalzustand. Viele gewöhnen sich ja dran im Laufe des Lebens. Und dann beginnt plötzlich Veränderung. Und Veränderung in der eigenen Hand ist immer ein super Gefühl. Ich bin nicht abhängig von irgendeinem Schlafpulver oder von irgendwen anderen, sondern ich kann da was tun. Mhm. Und das ist so, diese Selbstermächtigung ist ein ganz hohes Ziel von mir.
Ich glaube, als Unternehmen oder auch in der Geschäftsführung natürlich, es gibt jetzt auch Arbeitsbereiche oder Arbeitsfelder, wo man, glaube ich, auch individuell darauf eingehen kann. Natürlich gibt es aber auch andere Arbeitsbereiche, wo es schwieriger ist, wenn ich bedenke, wir haben einen großen Pflegebereich, wo einfach gewisse Dienste zu gewissen Uhrzeiten auch stattfinden. Oder jetzt auch wieder aus der Elternperspektive, auch weil du es auch angesprochen hast in deinem Vortrag, auch diese hormonelle Umstellung neben der Menopause, das ein zweiter großer Bereich an hormonellen Umstellungen ist die Pubertät. Und wenn dann Jugendliche oder vorpubertäre Kinder dann beginnen, später schlafen zu gehen und um dieses Ankämpfen auch dagegen, dass dann wieder Schlaf dann wieder zu einem Thema wird, das mit Druck
behaftet ist. Und schon, auch wenn wir die Uhrzeit nicht ändern können, wann die Schule beginnt, leider, aber ich glaube auch tatsächlich dieses Wissen darüber, dass es auch nicht viel bringt oder vielleicht sogar negative Auswirkungen hat, wenn ich versuche, Menschen zu einer gewissen Uhrzeit zum Schlafen bringen zu wollen.
Ja. Genau.
Dass es dann auch wieder Druck rausnimmt.
Genau. Ja. Ich habe euch da gerade zugehört, euch beiden.
Ja,
schön. Und währenddessen ich euch zugehört habe, habe ich etwas gemacht, ich habe ins Nahenkastel geschaut.
Ja.
Was ich übrigens seit deinem Vortrag das ganze Wochenende diesmal bewusst genossen habe.
Super.
Also ich mache es ja eh, aber ich habe es bewusst genossen und ich habe es mir noch einmal mehr erlaubt. Und dadurch jetzt auch gerade beim Zuhören euch beiden, habe ich mir das jetzt erlaubt. Und ja, da draußen bauen gerade zwei Raben mein Nest, kann ich euch vermelden, während ich da so ins Nahenkastel geschaut habe, und brechen die Äste ab vom Baum vor meinem Fenster und tragen sie wahrscheinlich ins Nest. Das tut gut, dieses Nahenkastel schauen.
Ja. Kannst du da nochmal drauf eingehen, Melanie, auf unsere HörerInnen, dieses ins Nahenkastel schauen, Pause, was es damit auf sich hat. Genau. Was man vielleicht doch oft bei Jugendlichen immer wieder beobachten kann. Ja.
Genau. Das heißt, unser Gehirn braucht einfach Pausen, auch untertags. Und dieses N1, dieses Alpha-Wellen, wenn dein Gehirn so im Nahenkastel ist, so in einem tiefen, entspannten Nix-Tun, hier sortieren sich extrem viele Gedanken, Emotionen. Es reguliert das Nervensystem sich selbst. Und bei Jugendlichen merken wir es einfach sehr stark, dass es holt sich natürlich auch in einer Overload-Phase, weil Jugendliche sind ja ständig in Anspannung und in Reizen ausgesetzt. Und wenn sie dann in einem zwischenmenschlichen Kontakt mit jemandem sprechen, auf einmal schauen sie einen nur noch hindurch. Sie können gar nicht mehr anders, weil das Gehirn holt sich dieses Nichtstun. Und deshalb ist halt mein Wunsch oder meine Empfehlung, immer öfters auch untertags, wenn man gerade irgendwo jemanden zuhören, wenn man gerade irgendwo sind und warten, statt nur auf das Handy zu schauen, einfach mal wieder blöd zu schauen, ins Nichts zu schauen, nur ein Kastel schauen, einfach wirklich nichts tun zu müssen, gerade für ein paar Sekunden. Und das ist sehr, sehr, sehr regenerativ. Unser Gehirn, unser Nervensystem lernt, zwischen Parasympathikus und Sympathikus hin und her zu schalten, Anspannung, Entspannung zuzulassen, bewusst zuzulassen. Nicht erst dann, wenn ich eh schon so am Anschlag bin, dass ich dann durchschauen muss hin und gar nicht mehr wirklich mich selber regulieren kann. Mhm. Und deshalb ist dieses Nahenkastel-Schauen so ein schönes deutsches Farniente, was wir uns unbedingt ganz oft am Tag gönnen sollten.
Ja, weniger aufs Handy schauen, und uns das mehr gönnen. Und wenn wir uns das nicht gönnen, dann nimmt sich's der Körper. Dann diese Pausen dann noch selber. Ich fand das auch spannend, diesen Ansatz, dass das Thema Schlaf oder auch Einschlafstörungen, dass das auch ein Thema ist, das nicht immer in der Nacht zu behandeln ist, sondern vor allem, dass man sich am Tag damit auch auseinandersetzt und ich mir Gedanken mache über meinen Lebensstil, um dann eben am Abend dann auch gut einschlafen zu können. Also dass da auch viel an Gewohnheiten auch tagsüber zu ändern.
Ja, genau.
Auch sind. Ja, wir sind dieses Jahr in einem Jubiläumsjahr, 80 Jahre ÖJAB. Wenn wir da den Blick nochmal auf dieses Jubiläum richten, um gemeinsam und auch weiterhin Zukunft zu gestalten, da brauchen wir Energie, da brauchen wir Klarheit. Monika, wie schaffen wir es, dass wir die nächsten Jahre nicht nur planen, also nicht nur Strategien entwerfen dafür, wie wir Zukunft gestalten wollen, sondern dass wir auch die körperlichen und die mentalen Ressourcen dafür auch haben bzw. erhalten.
Ich glaube, dass wir uns, wenn wir im Unternehmenskontext arbeiten, Gedanken machen dürfen, wie Menschen in diesen Umfeldern, in denen wir heutzutage leben und arbeiten, gesund bleiben können. Und da gibt es, glaube ich, ganz viele Aspekte. Wir arbeiten in der ÖJAB seit vielen, vielen Jahren an einer gesunden Unternehmenskultur. an dem Öffnen jener Themen oder jener Boxen, wo vielleicht andere Unternehmen noch nicht so sehr hineinschauen. Da geht es vor allem um Wertethemen. Ich habe es immer wieder gesagt, ich wiederhole es aber sehr gern, was mir persönlich so wichtig ist. Da geht es um Vertrauen, da geht es um ein authentisches Miteinander, das auf diesem Vertrauen aufbaut und das dann ermöglicht, dass wir als Führungskräfte, und darum geht es, glaube ich, wir sind ja jene Personen oder Persönlichkeiten, die ein Unternehmen auch tragen. Das heißt, die Führungskräfte dürfen nachvollziehbar werden in ihren Entscheidungen. Und sie dürfen dann dadurch auch jener Kitt sein im Unternehmen, die für ein gemeinsames Verständnis von einer Aufgabe Sorge tragen, genauso wie den Aspekt der Menschlichkeit und der Mitmenschlichkeit hereinbringen. Und das heißt, der Aspekt der Menschlichkeit, der Mitmenschlichkeit heißt, ich achte mein Gegenüber in seinen Bedürfnissen oder in ihren Bedürfnissen. Ich achte den Menschen an sich als Wesen. Ich achte den Menschen in seinem Schlafbedürfnis, in ihrem Tag-Nacht-Rhythmus, in ihren Gegebenheiten. Das heißt, ist das eine Mama von Kindern, ist das ein Vater, der einen Papa-Monat machen möchte oder in Elternkarenz gehen möchte? Sind das Menschen, die gerade Menschen zu pflegen haben? Sind das Menschen, die krank Kinder haben oder tatsächlich auch chronische Erkrankungen selber haben? Und all diese Dinge dürfen ganzheitlich, glaube ich, in eine Betrachtung des Gegenübers, das heißt in dem Fall des Angestellten, der Angestellten hineinfließen. Dann entsteht eine Form von Kultur am Arbeitsplatz, in der der Mensch, die Gesundheit, die Bedürfnisse, die Historie, das heißt also auch die Vergangenheit, aber auch die Zukunft und vor allem die Gegenwart Platz haben dürfen. Das ist, glaube ich, heute wichtiger denn je geworden, weil die Themen, die auf uns einprasseln, von, wir kennen sie alle, von Kriegen über Wirtschaftskrisen, über gesundheitliche Bedrohungen, über Pandemien, über alle möglichen Horrorszenarien, die dann noch medial sehr willkommen hochstilisiert werden. Die gibt es heutzutage. Viele sagen, wir leben in einem Dauerkrisenmodus, an den wir uns gewöhnen dürfen. Und Resilienz hat viele, viele Gesichter und hat viele Wurzeln. Und wir wollen uns als Unternehmen, als ÖIAB, diesen Wurzeln und diesen Gesichtern widmen, weil wir glauben, dass das zu einem gesunden Miteinander beiträgt. Und das ist die Basis für eine Tatsache, dass Menschen ins Unternehmen kommen wollen, eine Tatsache, dass Menschen im Unternehmen bleiben wollen, dass sie gesund sind und dass man gemeinsam an einer gemeinsamen Zielerreichung arbeitet.
Mhm. Was wir auch mit unseren Führungskräften festgehalten haben, vor einigen Tagen beim Leadership Summit, wer die Welt verändern will, der sollte auch ausgeruht sein, der sollte bei sich sein können, weil auch, wie du gesagt hast, Melanie, jetzt echte Innovation oder freie Gedanken, die können im Dauerstress gar nicht entstehen. Jetzt gibt es aber natürlich trotzdem im privaten Umfeld, aber auch in der Arbeit immer wieder Situationen, die herausfordernder sind, manchmal mehr, manchmal weniger. Und ich habe mich da auch umgehört bei unseren Führungskräften, wie ihre Strategien sind, um nach so einem Tag auch mal den Kopf frei zu bekommen. Und da möchte ich auch gerne mit euch reinhören.
Sport vor allem. Also man hat es ja heute bei der Einführung schon gehört. Ich gehe gern spazieren und auch sehr gern wandern. Und gerade wenn viel los war, haue ich mich nachher mal eine Runde in den Stadtpark oder in den nächstgelegenen Wald.
Was ich seit Neuestem mache, ich habe seit Neuestem ein Piano und ich spiele auf diesem Piano. Ja? Und da kann ich auch so total wegschalten, mich auf die Noten konzentrieren, auf die Musik. Und das ist dann als wenn ich in einer anderen Welt lebe in dem Moment. Und da merke ich auch wirklich, dass mein Körper so richtig runtergeht, runterkommt und ich dann auch andere Gedanken habe und nicht nur die Gedanken an die Arbeit.
In erster Linie der Austausch mit Menschen, die einem lieb sind und die mit denen ich gern Zeit verbringe. Das ist Punkt Nummer eins, meine Familie, meine Kinder, meine Eltern. Wenn man einen anstrengenden Tag hatte, dass man sich austauscht und da sich das Feedback holt und sich wieder erden lässt. Und wenn ich merke, dass ich Bewegung brauche, ich bin ein ausgeprägter Bewegungsmensch, dann schwinge ich mich aufs Rad und drehe eine Runde und kann meine Gedanken fertig denken und den Tag für mich dann so ad acta legen. Und das tut mir wahnsinnig gut, in der frischen Luft zu sein und da den Ausgleich zu finden.
Man hat da sehr gut rausgehört, wovon du auch gesprochen hast, Melanie, wie wichtig diese Übergänge auch sind und dass man nicht vom fünften Gang, wenn wir auf der Autobahn sind, dann plötzlich dann in die Parkposition umschalten kann. Und wir Menschen haben unterschiedliche Strategien dafür und haben, glaube ich, auch gehört, wie wichtig die sind, wenn wir es uns aber vielleicht doch nicht so gelingt, diese Übergänge gut zu gestalten und nicht in den Schlaf finden oder schwer in den Schlaf finden, kannst du uns da ein paar Werkzeuge mitgeben, die auch kurzzeitig helfen können?
Ich glaube, wichtig ist es einmal, sich nicht allzu wichtig nehmen. Respekt von anderen zu bekommen, setzt immer einen Respekt, den man selbst auch vor sich hat, aus. Also was jetzt bei diesen ganzen Kommentaren super schön rauskommen ist, ist das, was man im Flieger lernt, wenn man im Flugzeug sitzt und eine Notlandung, eine Gefahrenlage ist, dann muss die Mutter immer zuerst sich selbst die Atemmaske aufsetzen und erst dann dem Kind. Das heißt, man will aber immer, und das ist auch oft so am Abend, warum respektiert mich niemand? Ja, und ich tue jetzt eh schon für alle so viel. Dann ist es meistens nicht im Außen zu suchen, sondern immer bei sich selbst. Das heißt, bringe ich mir gerade diesen Respekt mir gegenüber auf meine Bedürfnisse gerade selber Wert zu legen, brauche ich gerade Ruhe, brauche ich gerade Natur. Und dann zu sagen, okay, am Abend, vielleicht hapert es gerade am Respekt, den ich mir gegenüber selbst nicht aufbringe. Was könnt ihr denn morgen anders machen? Also nicht, auch Alfred Adler sagt, ich kann ganz viele Stunden damit und Grübeln damit verbringen mit ich arme. Warum ich arme, passiert mir das schon wieder. Oder der böse andere. Der böse andere sieht das nicht, dass ich so bin. Jetzt bin ich eh schon ich arme in der Situation und der böse sieht das nicht. Das wird mich nicht in die Entspannung bringen. Das heißt, die schöne Frage ist immer, was kann ich von morgen an anders tun? Und ich glaube, bevor ich eben anderen helfen kann, anderen Gutes tun, muss zuerst der Respekt mir gegenüber stattfinden. Und dann kann ich gegenüber anderen respektvoll sein. Und Respekt ist eben nicht eine Anmaßung, den anderen seine Sorgen und Probleme abzunehmen, sondern einmal meine Ängste, meine Bedürfnisse wahrzunehmen. Und das kommt immer am Abend raus. Und wir versuchen es zu kompensieren, indem wir die Probleme von den anderen lösen, um uns besser zu füllen, um besser einzuschlafen. Aber im Endeffekt geht es dann immer noch hinten los. Es macht mir noch mehr Druck, noch mehr Sorgen und kann noch weniger einschlafen. Und deshalb ist es eben diese, von was kann ich morgen anders tun, mein absoluter, für mich nämlich einmal. Und dann habe ich ja unten bei euch in der Empfangshalle ganz was Schönes gesehen, diesen Spruch der Jugend zur Mahnung, ja, also dass nur Opferbereitschaft und der Wille zur Zusammenarbeit die Freiheit sichern können. Und der Schlaf ist Freiheit. Ich finde es wunderschön, einfach diesen Spruch, wie ich ihn gesehen habe, weil wenn wir zusammenarbeiten, nämlich wirklich zusammenarbeiten, jeder in seiner Kraft, jeder in seinem Respekt, dann entsteht immer was Großes und dann können wir gut schlafen, weil dann fühlen wir uns als Team gesehen und vor allem ich fühle mich in meiner Rolle mit meinen Fähigkeiten, mit meiner History, mit meinem Standing in meinem Leben gerade wohl. Aber zuerst eben ist der Schritt, dieses, in der Religion, in allen Religionen heißt, liebe deine Nächsten. Aber ich kann nur meine Nächsten lieben, wenn ich mich selbst liebe.
Das Thema unseres letzten Podcasts.
Ja, und das ist eben das Wichtigste. Ich kann dann gut zusammenarbeiten, ich kann mich dann wertvoll fühlen, wenn ich mich zuerst wertvoll fühle. Und da ist eben meine absolute Empfehlung am Abend. Sich selbst kennenlernen, begegnen dürfen, nicht bei den anderen, nicht sicher ich armer oder du böser anderer, sondern was kann ich von morgen an anders tun? Mhm. Und dann werde ich gut einschlafen können.
Morgen. Man sieht auch, dass das Thema auch medial auch immer mehr in den Fokus rückt. Also mir ist da eine Headline auch auf ORF.at im Februar entgegengesprungen. Also jeder Dritte in Europa leidet an Schlafstörungen. Und wie wir es ja auch schon auch heute skizziert haben, es hat natürlich auf die eigene Gesundheit negative Auswirkungen, aber eben auch die wirtschaftlichen Komponenten sind erheblich, auch auf die Unternehmen. Du hast dargestellt, Melanie, in Österreichs, also Österreichs Unternehmen, das kostet ihnen jährlich 2,6 Milliarden Euro, also hat mich sehr beeindruckt, diese Zahl, also negativ beeindruckt, muss ich sagen. Also und was sind das eben die Folgen davon? Krankenstände, Langzeitkrankenstände, Unfälle, also auch in Bereichen, die natürlich sensibler sind, Fehlentscheidungen, Konzentrationsschwankungen, das alles hat natürlich Einfluss auch auf die Art und Weise, wie wir arbeiten. Wie sehr haben wir das verinnerlicht oder wie ist dein Eindruck, Melanie? Du bist ja viel unterwegs in Unternehmen und arbeitest mit unterschiedlichen Menschen. Wie sehr ist dieser Aspekt schon verinnerlicht in unseren Unternehmen?
Ja, tatsächlich ist eben schlechter Schlaf mittlerweile eben ein ökonomisches Thema. Es ist einer der größten, wie eine Pandemie im Endeffekt, die größte Volkskrankheit, die wir mittlerweile haben von der Jugend. Die Jugendpsychiatrien sind voll mit Schlafstörungen, Essstörungen, Süchten. Bis hin ins hohe Alter, die medikamentensüchtig, schlafmedikamentensüchtig sind. Die Zunahme an Schlafmitteln, rezeptpflichtige, aber auch nicht rezeptpflichtige in den Apotheken, ist seit Corona in die Höhe geschnellt. Das heißt, viele Menschen wollen natürlich wieder besser schlafen. Dass es eben nicht nur eben ökonomische, sondern vor allem auch soziale Gründe hat, strategische Themen, sicherheitsrelevante Themen in vielen Unternehmen, wie zum Beispiel im Transportwesen. Selbstverständlich ÖBB, AUA etc. sind, die HR-Abteilungen dort andere Einblicke haben, wie viel schlechter Schlaf ihnen mittlerweile auch an Mehrkosten verursacht, weil eben die Langzeitkrankenstände mehr zunehmen. Schlechter Schlaf macht eben nicht nur weniger humorvoll, sondern eben auch depressivere Verstimmungen. Es kostet extrem viel auch Kreativität. Das heißt, viele Unternehmen leiden Kreativitätsverlust, weil die Leute alles nur noch mit KI machen, also mit der künstlichen Intelligenz, statt mit der kindlichen Intelligenz. Dadurch kommt natürlich ganz viel Kreativitätsverlust. Aber natürlich die Unachtsamkeit. Ganz viele Kosten, gerade in der Industrie, werden, Infineon zum Beispiel etc. war ja ein Beispiel, wo ich in meiner Jugend selber arbeiten durfte im Sommer, wo in der Nacht oft einmal so ein Los mit Wafern, also mit so ein ganz, wo Mikrochips hergestellt werden, zu Bruch gegangen ist. Und da waren aber gleich 250.000 Euro Schaden da. Das heißt, das ist natürlich auch gegeben, dass einfach schlechter Schlaf ganz auf allen Ebenen einfach Kosten verursacht und deshalb immer wichtiger geworden ist. Und das hat man in den letzten Jahren sehr deutlich sehen können. Seit 2008 bis jetzt fast 20 Jahre sind jetzt eben diese besorgniserregenden Zahlen hier in Europa da. Und das kriege ich immer mit, also in allen Unternehmen, in Einzelsettings. Zum Beispiel während Corona bei jeder Lockdown-Pressekonferenz sind meine Zugriffszahlen auf der Webseite explodiert. Also das sind, wumm, waren die Zugriffe da. Also Sorgen, Ängste, Unsicherheiten, Überforderungen, stressrelevante Themen, zwischenmenschliche Konflikte, Belastungen in Familien, in Jobs haben genau das ausgelöst, dass wir einfach immer schlechter schlafen.
Das heißt, Schlaf spielt auch ganz stark, wenn man so zusammenfassen kann, in die psychische Belastungsthematik hinein. Ja, sowohl privat als auch beruflich.
Schlaf ist die Basis von unserem Wachsein. Ohne Schlaf keine Gesundheit. Wenn ich nicht gut schlafe, habe ich ständig Hunger, Heißhungerattacken, kann ich nicht gesund mich ernähren. Wenn ich schlecht schlafe, werde ich keine Lust haben, Sport zu betreiben. Wenn ich nicht gut schlafe, kann ich nicht lachen und kann dadurch nicht emotional mich gut regulieren. Das heißt, es ist die Basis unseres Daseins. Und so solchen Aufmerksamkeits Schwerpunkt ist mein Anliegen, dass wir auch machen, dass wir das Schlafen per se, das Nichtstun, in den Fokus rücken und nicht, dass etwas uns gönnen, wenn wir dazu Zeit haben. Mhm. Und die ganze Zeit on sein müssen, weil wir zahlen jetzt schon den Preis, indem wir eben diese Kosten haben, indem wir überfüllte Jugend- und Kinderpsychiatrien haben, zahlen wir bereits diesen Preis, dass das Statussymbol uns nicht gesund macht. Also das Handy macht uns nicht gesund, sondern per se krank. Und das ist ein Faktor von vielen. Aber das heißt, wir dürfen jetzt lernen, das Pendel schlägt ja dann immer in der Gegenrichtung. Das heißt, wir kommen dann wahrscheinlich jetzt in der Zukunft in der Richtung, wo wir die Leute feiern, die nur an Kassel schauen. Und statt die ständig zurückschreien und sofort erreichbar sind. Mhm.
Abschließend frage ich auch ganz gerne immer bei unseren Gästen nach ihrer persönlichen Vision, auch im Kontext des Titels unseres Podcasts, auch gemeinsam Zukunft gestalten. Welche Key-Takes möchtest du unseren HörerInnen, die sich das jetzt angehört haben, den Podcast mitgeben, um ja heute Abend gut einzuschlafen?
Also ich finde, dieses Wort in eurer Eingangshalle Zusammenarbeit ist etwas Schönes. Das nehme ich heute mit zum guten Schlaf, dass wir nur, wenn wir zusammen gemeinsam in die Zukunft gehen wollen und jeder auf seine Kernkompetenz auch zurückgreifen kann, das gut kann und zu dem, was er hat und nicht in den eigenen anderen Tanzbereich von dem anderen reintritt, dann werden wir eine tolle Zukunft miteinander als Menschheit haben. Und an das glaube ich ganz fest dran. Also ich glaube, der Mensch ist so klug und so intelligent, auch wenn er Schattenseiten hat, aber ich glaube, dass das Licht überwiegt. Wir müssen nur ein bisschen besser dazu wieder schlafen lernen oder mehr Zeit fürs Schlafen einplanen. Dann sehe ich da gar keinen Grund, warum das nicht eine gute Zukunft sein soll in den nächsten Jahren.
Dann in diesem Sinne, ich glaube, vielleicht haben einige Lust bekommen, Dirty Dancing sich noch einmal anzuschauen. Und ja, ich sage danke für das Gespräch und schlaft gut.
Dankeschön. Gute Nacht. Nein, was Schönes.